SWR aktuell Wirtschaft.
Und die hat Laura Koppenhöfer.
Bei der internationalen Automobilausstellung IAA ist einiges neu in diesem Jahr. Zum ersten Mal findet sie in München statt und ist dabei zum ersten Mal auch über die halbe Stadt verteilt. Die Aussteller aus dem Autoland Baden-Württemberg finden das offene Konzept gut. Die Daimler- und Porsche-Stände bilden in der bayerischen Landeshauptstadt in den Augen mancher sogar eine Art Schwabenachse. Und Daimler-Chef Kelenius gefällt's.
Alle Hersteller freuen sich, in München zu sein. Und was die Stadt hier für Möglichkeiten uns bieten, Mobilität zu zelebrieren, das finden wir großartig.
Daimler hat einiges aufgefahren und vor der historischen Münchner Kulisse eine mächtige Arena aufgebaut. Mit viel Grün, mit einem riesigen Daimler-Stern und natürlich mit Autos.
München ist einer der besten Städte in Deutschland überhaupt für Mercedes-Benz-Kunden.
Der Stuttgarter Autobauer Porsche hat seinen Stand in der Münchner Innenstadt fast in Sichtweite zu Mercedes. Dichter dran aber ist Porsche an einem bayerischen Unternehmen. Audi steht direkt gegenüber. Porsche sei Internationalität gewöhnt, sagt Robert Ader, Leiter des Marketings.
Wir fühlen uns hier keineswegs unwohl und freuen uns auf die Nachbarschaft mit unseren Audi-Kollegen.
Für Bosch ist es fast ein Heimspiel, dass die IAA nicht mehr in Frankfurt, sondern in München ist. Denn der Stuttgarter Konzern ist immerhin Zulieferer für BMW, erklärt Clemens Krebs, verantwortlich für den Messeauftritt des Unternehmens.
BMW ist natürlich ein wichtiger und guter Kunde für uns und von daher finden wir es eigentlich auch schön, mal außerhalb von Frankfurt unsere Kompetenzen zu zeigen.
Einig sind sich die Gäste aus Baden-Württemberg auf jeden Fall. Die Entscheidung, mit der IAA nicht nur auf der Messe, sondern auch in der City präsent zu sein, ist gut und richtig.
Das neue Konzept von der IAA hier in München ist toll.
Also sehr stark in den Dialog zu kommen mit Porsche-Fans, aber vielleicht auch mit Menschen, die Porsche gegenüber kritischer eingestellt sind.
Wir wollen in den Dialog mit den Anspruchs- und Zielgruppen. Und ich glaube, das ist auch der Erfolg oder muss der Erfolg sein der IAA dieses Jahr.
Baden-württembergische Begeisterung im Bericht von Geli Hensoldt von der oder bei der Automesse IAA, die sich mit dem neuen Zusatz Mobility besonders demonstrativ für Mobilitätsalternativen öffnet. Noch nie war die für Fahrräder reservierte Fläche so groß wie dieses Jahr in München. Ein Beweis, dass zumindest E-Bikes als Kurzstreckenkonkurrenz ernst genommen werden. Die Alternative für Langstrecken, die Bahn, streitet derweil weiter mit der Lokführergewerkschaft GDL. Deren Chef Klaus Weselski stellte heute noch mal klar, das Angebot der Bahn sei nicht diskutabel. Und die Bahn zog ihr Streikfazit. Denn die dritte und bisher längste Streikwelle endet heute Nacht. Johannes Frevel mit den Einzelheiten.
Der Streik habe zu großen Belastungen geführt, räumte Bahnsprecher Achim Staus ein. Zwischen 70% und 75% der Fernzüge sowie 60% der Regionalzüge seien ausgefallen. Millionen Fahrgäste seien wegen des Streiks vom Zug zum Auto oder zum Flugzeug gewechselt. Im Schienengüterverkehr habe der dort siebentägige Streik den Aufschwung vor allem der exportorientierten Wirtschaft behindert. GDL-Chef Klaus Weselski sprach bei einer Protestkundgebung in Berlin von einem erfolgreichen Streik. Deutlich mehr als 10.000 Gewerkschaftsmitglieder hätten sich am Ausstand beteiligt. Auch wenn die dritte Streikwelle am frühen Morgen ende, werde die Lokführergewerkschaft ihren Arbeitskampf fortsetzen. Was das genau bedeutet, ließ der GDL-Bundeschef zunächst offen.
Höchstens arbeiten bis 67, eher kürzer und trotzdem steigende Renten. Im Bundestagswahlkampf übertreffen sich die Parteien geradezu mit milliardenschweren Rentenversprechen. Aber sind die überhaupt ansatzweise zu halten, wo doch immer mehr Rentner immer länger leben, also auch länger Rente beziehen? Viele wünschen sich hier mehr Ehrlichkeit und neue Konzepte, so wie dieser Rentner aus Plochingen.
Das größte Problem für die Rentner wird sein, dass sie länger arbeiten müssen, bestimmt bis 70 irgendwann mal, weil es einfach nicht mehr finanzierbar ist und dass sie immer weniger bekommen. Dass sie ein neues Konzept erarbeiten für die Rentner. Vielleicht wie Österreich oder wie in den Niederlanden. Einfach mal von anderen Ländern lernen. Oder wie in Skandinavien. In Skandinavien gefällt mir das, dass sie anlegendes Geld in Wertpapiere. Denn ich gehe davon aus, dass in Deutschland die Rente so nicht mehr gezahlt werden kann.
Länger arbeiten, weniger bekommen, klingt ziemlich genau wie das Gegenteil der Wahlversprechen. Einer, der seit Jahren davor warnt, dass entweder der Beitragssatz hoch oder das Rentenniveau runter müssen, ist Bernd Raffelhüschen, Professor für Finanzwissenschaft und Direktor des Forschungszentrums Generationenverträge an der Uni Freiburg. Ich habe mit ihm gesprochen und ihn gefragt, was er mit dem oft verwendeten Begriff Verursachergerechtigkeit meint.
Die Rentner der Jahre 2030, 35, 40 sind sehr viele und sie leben lang. Aber sie haben eben halt nicht die Beitragszahler in die Welt gesetzt, die notwendig wären, um die alten Versprechen zu halten. Verursachergerecht wäre es dann, das Rentenniveau zu senken und nicht die Beiträge für die Jungen zu erhöhen, denn die Jungen können ja nichts dafür, dass sie so wenig sind, während die Alten schon daran ihren Teil beigetragen haben.
Es gibt ja durchaus Rentenpolitiker, die etwas optimistischer rechnen, die betonen, dass die Rentenausgaben zwar absolut steigen, ja, aber dass das Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt verlässlich konstant bleibt. Ist da nicht auch was dran? Kann ein wachsendes BIP nicht zumindest einen Teil von steigenden Rentenausgaben auffangen?
Das wäre der Fall, wenn wir unsere Beiträge am BIP nehmen. Tatsächlich nehmen wir ja Beiträge als Prozent der Lohnsumme. Und wenn weniger Lohnbeitragszahler da sind, dann wird das eben halt enger. Man kann natürlich den Steuerzahler heranziehen, aber auch hier muss man sehen, wenn man die Beiträge konstant halten würde und das Rentenniveau ebenfalls, dann muss der Bundeshaushalt mehr als die Hälfte dessen, was er ausgibt, in die Rentenkasse einspeisen.
Oder die Steuern müssen hoch.
Oder die Steuern müssen noch wieder höher. Aber wir sind ja schon in einer Situation, wo die Steuern so hoch sind in Deutschland, wie sie noch nie in unserer Geschichte gewesen sind. Und das dann auch noch zu erhöhen, um den Rentnern aus diesem Topf ihr hohes Rentenniveau einzuspeisen, das wäre, glaube ich, fatal. Und das würden die jungen Generationen auch nicht mitmachen. Es geht im Interesse der jungen Generationen darum, den Generationenvertrag in seiner Akzeptanz wieder zu stärken. Und das ist das Wichtige, was uns klar sein muss.
Dann schauen wir mal auf ein paar konkrete Versprechen in den Wahlprogrammen. SPD und Grüne wollen das Rentenniveau, anders als Sie es voraussagen, halten bei 48%. Die CSU fordert eine Ausweitung der Mütterrente. Und die Linkspartei, die geht am weitesten, die fordert die Rente ab 65 bei gleichzeitig steigenden Renten. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, müssten solche Maßnahmen dann direkt aus Steuermitteln bezuschusst oder sogar bezahlt werden.
Also wenn man sich die Leistungen von heute nicht leisten kann, dann kann man gerne noch mehr Leistungen dazu packen. Aber dadurch wird ja nicht das Problem gelöst. Das sind ja alles nur Wahlkampfversprechen, um dem Medianwähler, der ja älter als 55 jetzt ist, Wahlgeschenke wieder zu präsentieren. Das haben wir die letzten Jahre immer wieder gemacht. Und immer wieder haben wir die Situation für die Rentenversicherung schwerer gestaltet.
Und welche Partei hat Ihrer Auffassung nach noch die realistischsten Ideen?
Na gut, die Aktienrente, die vorgeschlagen wird, ist ja nicht eine dumme Idee. Bloß das Problem ist, sie hilft ja nicht wirklich jetzt. Denn wir brauchen ja eine Lösung nicht für die junge Generation in 30, 40 oder 50 Jahren. Da würde es helfen. Wir brauchen eine Lösung für das Jahr 2025, 30, 35. Dort sind die geburtenstarken Jahrgänge auf dem Weg in die Rente. Und dann werden uns diese Rentenausgaben um die Ohren fliegen, auf gut Deutsch. Wir müssen für diese Zeit etwas unternehmen. Und da gibt es nichts anderes, als den Menschen zu sagen, es ist eben halt fair, wenn man länger lebt, dass man dann auch länger arbeitet. Weil dann zahlt jede Generation die gleichen Jahre in die Rente ein, im Verhältnis zu dem, wie sie es Rente bekommt. In Skandinavien überhaupt keine Diskussion. Solche Lebenserwartungsfaktoren haben wir dort schon seit Jahren und Jahrzehnten eingeführt.
Und von welchem Alter sprechen wir? 70?
Nein, wir sprechen nach 2030 über, sagen wir mal, 68 und dann später auch 69. Da müssen wir hin. Und nochmal, wenn wir uns anschauen, wie viele Jahre man früher für ein Rentenbezugsjahr gearbeitet hat, das waren 4. Heute sind wir bei 2. Wir können ja nicht erwarten, dass wir genauso lange in Rente sind, wie wir arbeiten. Das kann man nicht finanzieren.
Sagt der Rentenexperte Bernd Raffelhüschen. Und morgen klopfen wir hier die Wahlversprechen auf ein anderes Wirtschaftsthema ab. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Zum Schluss nochmal zur IAA in München. Dort hat BMW-Chef Oliver Zipse heute prognostiziert, dass die Halbleiterkrise wegen des Mikrochipmangels die deutsche Autoindustrie noch Monate bremsen werde. Entsprechend waren Autoaktien wie von Daimler oder dem Zulieferer Continental heute bei den Verlierern. Insgesamt war der Börsentag in Frankfurt aber gut. Von dort Volker Hirt.
Den größten Gewinnsprung hat heute die Siemens-Aktie gemacht. Der Industrieklassiker hat Rückenwind durch allgemeine Auftragsdaten bekommen. Das Neugeschäft wuchs im Juli wegen Großbestellungen aus dem Ausland um 3,4% gegenüber dem Vormonat. Auch Aktien der Deutschen Bank gehören seit langem mal wieder zu den Gewinnern. Sie legen um 2,5% zu. Einen bedeutenden Sprung machen Aktien von BioNTech. Die US-Regierung plant, wie die meisten Nationen, eine Kampagne für Auffrischimpfungen. Und da ist im Gespräch, damit ausschließlich das mit Pfizer kooperierende Mainzer Unternehmen zu beauftragen. Die Aktie von BioNTech gewinnt auf ohnehin hohem Niveau nochmal über 5%. Die 16.000 Punkte hat der DAX zwar nicht gepackt, aber es war knapp. 15.932 Punkte waren es am Ende. Das ist ein Plus von rund 1%.